Es ist auch für mich eine große Ehre, nach Ihnen zu sprechen, Herr Buko. Ich finde, Sie haben die Debatte eben schon sehr schön geöffnet. Ich finde diese Tagung insgesamt, deswegen der Dank, auch wirklich eine ganz wichtige Initiative. Denn mein Gefühl ist, die Soziologie und insbesondere auch die qualitativ forschende Soziologie oder interpretativ forschende Soziologie erwacht im Moment aus einem Winterschlaf, was die Auseinandersetzung mit digitalen Wirklichkeiten angeht und auch die Auseinandersetzung mit forschungsethischen Fragen. Das Thema dieser Tagung, die digitale Archivierung und Sekundäranalyse, qualitative Daten, bietet einen aktuellen Anlass, bestimmte Fragen zu stellen und zu diskutieren, die aber im Grunde weit über dieses ganz spezifische Thema hinausgehen. Und das wurde eben in Ihrem Beitrag sehr schön deutlich. Und das ist auch meine Zielsetzung heute, dass ich gerne etwas, was bei meinen Vorrednern und Vorrednerinnen schon angeklungen ist, weitermachen möchte. Ich möchte über die Frage des Datenschutzes hinausgehen und die Debatte öffnen und möchte größere Fragen der Forschungsethik in den Blick nehmen. Und mit diesem Verständnis von Forschungsethik möchte ich auch Stefan Hirschauer widersprechen, der ja gestern seinen Beitrag, ich fand den erfrischend und pointiert, das war ganz wunderbar, aber er sprach von einer Engführung der bisherigen Debatte auf organisatorische und forschungsethische Fragen. Und das sehe ich ganz anders, denn Forschungsethik ist nur dann eine Engführung, wenn wir sie so eng fassen und auf Datenschutz reduzieren. Wenn wir sie so weit fassen, wie das eben auch Herr Buko gemacht hat, dann werden die Fragen auf einmal ganz groß und ganz grundlegend. Und darum geht es auch in meinem Beitrag, zu versuchen, die Fragen zu öffnen und uns insgesamt ins Gespräch zu bringen über die Verantwortung, die wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verstehen, wahrnehmen und wie wir sie wahrnehmen in der Vielfalt der Verantwortungen und Verantwortlichkeiten, die es gibt in unseren vielfältigen Verständnissen. Wenn ich jetzt von Forschungsethik spreche, das ist immer so, als würden wir voraussetzen, alle wissen, was damit gemeint ist. Ich dachte, ich mache mir mal kurz die Mühe, entschuldigen Sie die, die den Text und sich damit schon länger befassen, für Sie wird es eine Wiederholung sein, für die das auch vielleicht ein bisschen neu ist. Christel Hopf hat hier eine Definition geliefert, sie sagt, unter dem Stichwort Forschungsethik werden in den Sozialwissenschaften im Allgemeinen all jene ethischen Prinzipien und Regeln zusammengefasst, in denen mehr oder minder verbindlich und mehr oder minder konsensuell bestimmt wird, in welcher Weise die Beziehung zwischen den Forschenden auf der einen Seite und den in sozialwissenschaftliche Untersuchungen einbezogenen Personen auf der anderen Seite zu gestalten sind. Das heißt, der Begriff Forschungsethik bezieht sich vor allen Dingen auf die Frage der Forschungsbeziehungen. In der angloamerikanischen Debatte wird diese Definition viel weiter gefasst, aber wir können mal damit arbeiten. Wenn wir damit arbeiten, Forschungsethik bezieht sich auf Forschungsbeziehungen, dann ist das ein Thema, eigentlich ein klassisches Thema der Soziologie, was in ganz viel Theoriebildung und Debatten bislang schon besprochen wurde, aber bisher vor allen Dingen unter methodologischen und theoretischen Gesichtspunkten. Das Spezifische an einer forschungsethischen Perspektive auf die Gestaltung dieser Beziehung besteht nun darin, kritisch zu reflektieren, inwiefern bestimmte ethische Grundsätze, Dankeschön, für das Forschungshandeln gelten und in der Praxis realisiert werden können. Sie fragt beispielsweise, inwiefern das Prinzip der Schadensvermeidung und die Rechte der untersuchten Personen in einem konkreten empirischen Forschungsprojekt gewährleistet sind. Der Bereich der forschungsethischen Reflexion umfasst damit auch Fragen des Datenschutzes, ja, weil natürlich die Gestaltung der Beziehung beinhaltet Informationen, die ich über mich und mein Forschungsanliegen ins Feld gebe, aber auch natürlich meinen Umgang mit den Informationen, die ich sammle. Aber der Begriff geht weit darüber hinaus. So werden auch Fragen nach der Interaktion von Forschenden und Akteuren im Feld, nach dem Einfluss und der Wahrnehmung der Verantwortung als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin gestellt. Diese Fragen wurden, wie gesagt, auch aus anderen Perspektiven mit anderen Begrifflichkeiten thematisiert. So beleuchten zum Beispiel feministische, queer und postkoloniale Theorien aus kritischer Perspektive, wie hegemoniale Machtverhältnisse in und durch Wissenschaft reproduziert werden. Partizipative Ansätze entwickeln Vorschläge, wie Machtbeziehungen anders gestaltet werden können, indem Beforschte zu Forschenden werden. Die qualitative Methodendiskussion thematisiert die Involviertheit der Forschenden, ihre Verstrickung in unsere Untersuchungsgegenstände oder Subjekte. Sie hebt unsere Teilhabe an der Kokonstruktion der Daten hervor und weist auf die Notwendigkeit einer reflektierten Subjektivität und einer kritischen Selbstreflexivität als Gütekriterium für den Erkenntnisprozess hin. Die Wissenschaftsforschung fragt nach dem Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft und diskutiert die verstärkten Forderungen nach Nützlichkeit von Forschung, die so sehr unsere Zeit heute prägen. forschungsethische Fragen knüpfen an all diese Diskurse an, aber tun dies auf eine Art und Weise, wo sie nicht eine spezifische Position vorgeben, sondern im Prinzip Fragen stellen. Sie positionieren damit, oder Forschungsethik ist damit angesiedelt zwischen rechtlichen Fragen des Datenschutzes, philosophischen Fragen einer angewandten Ethik, methodischen und methodologischen Fragen sowie politischen und theoretischen Fragen nach der Positionierung von Forschenden und Wissenschaft in der Gesellschaft. Es wurde auch schon in verschiedenen Beiträgen auf dieser Tagung deutlich, forschungsethische Fragen sind immanenter Bestandteil der empirischen Forschungspraxis und stellen sich in allen Phasen des Forschungsprozesses. Von der Themenwahl und Zielsetzung über das Studiendesign, den Zugang zum Feld, Verfahren der Datenerhebung und Auswertung bis hin zu Fragen der Publikation und Verwertung und auch Sekundäranalyse der Daten und der Ergebnisse. Welche Fragen sich ganz konkret stellen, hängt von ganz vielen Faktoren ab, unter anderem dem Studiendesign, dem Forschungsfeld, den Personen, die involviert sind. Welche Fragen sich eigentlich genau stellen, das ist so ein blinder Fleck in Deutschland. Und man liest, man hört ganz wenig drüber, man liest sehr wenig drüber. Und das ist auch der Grund, weswegen Petra Narimani, Rosaline Bayo und ich uns vor über 2 Jahren zusammengetan haben, um ein Sammelband herauszugeben, in dem auch Phil Langer einen ganz interessanten und provokanten Beitrag für den verfasst hat. Wir wollten gerne verschiedene Autoren und Autorinnen einladen, an ganz konkreten empirischen Beispielen ihre eigene Reflexion in methodischer und forschungsethischer Hinsicht für andere nachvollziehbar zu machen, damit man überhaupt mal weiß, was für Fragen stellen sich denn. Die stellen sich uns allen, die empirisch forschen, aber wir sind damit meistens ganz alleine und es gibt ganz wenig Austausch, wie der eine das macht oder die andere das macht und woran man sich orientieren könnte, auch wenn man sich anders entscheidet. Ja? Und das ist so ein bisschen die Motivation hinter dem Sammelband. An welchen forschungsethischen Grundsätzen können wir uns denn nun hier in Deutschland als Soziologen und Soziologinnen orientieren? Und auch das, es tut mir leid, wenn das eine Wiederholung ist für Sie. Ich dachte, das tut vielleicht nochmal ganz gut, das einfach so kurz zusammengefasst zu sehen. Das sind die Grundsätze oder ausgewählte Grundsätze aus dem Ethikkodex der Soziologen und Soziologinnen, der 92 entwickelt wurde und 93 in Kraft trat. Hier ist zum einen festgelegt, dass wir unsere Verantwortung als Forschende so wahrnehmen sollen, dass wir auf unsere Integrität und die Objektivität unserer Forschung achten. Nun ist der Begriff der Objektivität, das klang vorhin auch schon an, in der qualitativen Forschung umstritten. Die einen arbeiten mit ihm, die anderen nicht. Er stellt für uns, und ich stimme vollkommen zu, Frau Böhme, die vorhin darauf hingewiesen hat, es gibt nicht das unhinterfragte Wir, es gibt sehr unterschiedliche Ansätze. Die objektive Hermeneutik hat ein ganz anderes Verständnis von Objektivität als vielleicht Grounded Theory, Diskursanalysen oder Ethnografien. Aber insgesamt unterscheidet sich doch so ein fiktives Wir, was ja auch viele qualitative und interpretative Forscherinnen und Forscher benutzen, um verständlich zu machen, dass es eine Heterogenität gibt, die sich aber unterscheidet von einem positivistischen, quantitativen Herangehen. Und das, was uns eint auf eine Art, ist, dass es eben nicht ein unhinterfragtes, gültiges Gütekriterium für alle ist, sondern dass wir andere Gütekriterien haben und uns auch da unterscheiden. Aber auch wir sind bemüht, und das habe ich auch vorhin versucht darzulegen, um eine qualitativ hochwertige, um eine glaubwürdige, um eine kritische, nachvollziehbare und unabhängige Forschung. Und das ist hier gemeint. In dem Ethikkodex steht zum Beispiel, wir sollen keine wichtigen Ergebnisse in unseren Berichten verschweigen. Das heißt, wir sollen gute Forschung machen, wie auch immer das im Einzelnen definiert ist. Gleichzeitig sollen wir die Personen schützen, die in Forschung involviert sind. Wir sollen abschätzen, welche Risiken eine Teilnahme für die Personen mit sich bringt und Maßnahmen ergreifen, um Schaden zu vermeiden. In der Sozialforschung gibt es in der Regel weniger körperliche Nebenwirkungen, wie in der medizinischen Forschung zum Beispiel. Ein möglicher Schaden besteht eher in der Verletzung der Privatsphäre und der Persönlichkeitsrechte sowie in einem Missbrauch der Daten. Daher nehmen die Maßnahmen zur Anonymisierung der Daten und der Grundsatz eines vertraulichen Umgangs damit einen so hohen Stellenwert ein. Ein dritter Grundsatz besteht in der Freiwilligkeit der Teilnahme. Niemand soll gezwungen werden, an Forschung teilzunehmen. Es gilt das ethische Prinzip der Selbstbestimmung. Um dies zu realisieren, wurde der Grundsatz des informierten Einverständnisses oder der informierten Einwilligung entwickelt und festgestellt. Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich sollen wir die Personen über unsere Forschung informieren, sowie über die Risiken, die das vielleicht für sie mit sich bringt, sofern wir das absehen können, und sie dann fragen, ob sie teilnehmen wollen. Und da ich schon bei diesem Thema bin und das vorhin auch schon bei Ihnen und bei Herrn Wagner aufkam. Wir hatten gestern in dem Workshop, ich war bei QualiService in dem Workshop, der sehr interessant war, und da kam die Frage auf, inwiefern man eigentlich Interviewdaten, alte Interviewdaten, die wertvolle Daten darstellen, jetzt archivieren kann und für Sekundäranalysen nutzen kann, obwohl damals nicht absehbar war, dass es jetzt möglich ist und damals kein entsprechendes Einverständnis erhoben wurde. Wir wissen nun nicht, was den Personen damals versprochen wurde und was nicht. Und ich würde mit Herrn Wagner übereinstimmen, wenn ihnen versprochen wurde, die Daten werden nach 5 Jahren gelöscht, dann sollte dieses Versprechen gehalten werden. Wenn das aber nicht versprochen wurde, dann finde ich, ist es eben genauso eine Frage von Abwägung und Interpretation, inwiefern man es rechtfertigen kann, solche Daten auch jetzt zu archivieren und sekundär zu nutzen, auch wenn wir das Einverständnis der Teilnehmer nicht haben und auch nicht mehr einholen können. Das heißt, aus Sicht der Forschenden ließe sich ein Argument entwickeln, dass es sich um wertvolle Daten handelt, die noch weitere gute Forschung ermöglichen. Sie wurden erhoben, als diese technischen Möglichkeiten noch nicht absehbar waren. Und eine Archivierung und Wiederverwertung stellt eine Wertschätzung und eine ressourcenschonende Art des Recyclens dar, um auf die Abfallmetapher von Herrn Hirschauer gestern zurückzukommen, die ich jetzt nicht so glücklich fand, aber wir arbeiten mal damit. Andererseits ist die Frage, das spricht dafür, das zu tun. Andererseits ist die Frage, ob wir, wenn wir so vorgehen, die Rechte der befragten Personen ausreichend berücksichtigen. Und hier wird nun ganz deutlich, was ich meine mit Forschungsethik ist mehr als Datenschutz. Auch wenn es von rechtlicher Seite abgenickt wird und es keine datenschutzrechtlichen Bedenken gibt, wie in diesem Fall, ist doch die Frage, ob die Selbstbestimmung der Personen gegeben ist. Deswegen sollten wir uns fragen, ob wir das vertreten können und unter welchen Bedingungen wir das vertreten können. Kann vielleicht das Einverständnis nachträglich eingeholt werden oder gibt es eine andere Möglichkeit, wie wir die Perspektive der Betroffenen berücksichtigen und ihnen eine Chance geben können, uns zu sagen, das ist okay oder das ist nicht okay. Und Sie sehen schon, mir geht es eben anders als die Juristen, nicht um eine Unterschrift, um einem Dokument, sondern darum, Selbstbestimmung zu ermöglichen und die Option zuzulassen, dass jemand sagt Nein. Denn erst, wenn es auch Ablehnungen gibt oder zumindest die Möglichkeit der Verweigerung, dass mir als Forscherin Grenzen gesetzt werden in meinem Wissensdrang, darum geht es ja auch. Erst dann weiß ich, dass die Freiwilligkeit tatsächlich gegeben ist. Das Konzept des informierten Einverständnisses wurde gestern auch schon von Anne Phoenix ganz schön in ihrem Vortrag hervorgehoben. Und ich finde, wir sollten uns wirklich eingehender damit beschäftigen, denn es ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Geschichtlich ist das Konzept seit Mitte des letzten Jahrhunderts entstanden. Es wurde in der medizinischen Forschungsethik entwickelt, als Reaktion auf menschenverachtende und grausame Menschenversuche der Nationalsozialisten und anderer Skandale der medizinischen Forschung. Die Idee ist wunderbar. Die Realisierung lässt viele Fragen offen, zum Beispiel, wie viel Information ist genug? Eine vollständige, allumfassende Information ist nie möglich. Welche Infos sollen also gegeben werden und wie? Wie stellen wir dann sicher, dass die Infos auch tatsächlich verstanden werden, so wie wir uns das vorstellen und so weiter und so weiter. Ein grundlegendes Problem für die qualitative Forschung besteht jedoch noch in einer weiteren Hinsicht. Das Konzept und die Praxis des Informed Consent, wie es entwickelt wurde, impliziert ein bestimmtes Forschungsformat, das Experiment oder zumindest eine quantitative Studie, die vorab genau geplant wird und nach diesem Plan durchgeführt wird. In besonderen Forschungssituationen wie zum Beispiel dem Labor. Die verschiedenen Spielarten der qualitativen Forschung unterscheiden sich von diesem Format in mehrerer Hinsicht. Die Verfahren und Prozesse sind nicht in ähnlicher Weise im Vorfeld geplant. Es gilt ja das Prinzip der Offenheit. Sie sind also nicht festgelegt, sondern entwickeln sich prozesshaft im Feld. Risiken können daher nicht im Vorfeld angemessen antizipiert werden, sondern müssen im Prozess identifiziert und gemanagt werden. In der qualitativen Methodenliteratur, vor allem in der angloamerikanischen, wird daher darauf hingewiesen, dass das einmalige Einholen einer Unterschrift auf eine Einverständniserklärung nicht immer angemessen ist. Teilweise ist es nicht ausreichend, teilweise gar nicht praktizierbar, zum Beispiel bei teilnehmenden Beobachtungen in der Feldforschung ist es ziemlich unmöglich, von allen Personen, die sich in meinem Forschungsfeld aufhalten, ein individuelles informiertes Einverständnis einzuholen, geschweige denn ein schriftliches. Ja? Teilweise hat das Einholen einer Unterschrift sogar negative Effekte. Helmer Lutz hat das gestern mit Bezug auf vulnerable Migrantinnen und Menschen ohne Papiere angeführt. Das Thema kam heute wieder auf. Es gibt andere marginalisierte Gruppen, bei denen der formale Akt negative Folgen hat. Es werden Schemata aktiviert, die an behördliche, rechtliche Vorgänge erinnern. Und die Forschung wird entsprechend gerahmt, wodurch eben nicht immer Vertrauen aufgebaut, sondern in manchen Fällen auch Misstrauen geweckt wird. Wir sollten das informierte Einverständnis daher unbedingt als dialogischen Prozess verstehen, der grundsätzlich nicht abgeschlossen ist und nicht in allen Fällen schriftlich erfolgen muss. Man kann auch mündliche Prozesse der Information und Einwilligung anders dokumentieren, zum Beispiel in Feldnotizen. Ein zweites Beispiel, das ich zumindest kurz erwähnen möchte, verweist auch auf die Prozesshaftigkeit der qualitativen Forschung und die Unmöglichkeit, diese Prozesse vorab genau zu planen und zu überblicken. Die Risiken sind eben vorab nicht klar. Franz Breuer und Katja Muck haben von Nahmethoden gesprochen, um die besondere Nähe in der qualitativen Forschung der Forschenden oder in vielen Spielarten davon, der Forschenden zu den befragten und untersuchten Personen zu beschreiben. In diesen Beziehungen werden häufig Vertrauensverhältnisse aufgebaut, die Herr Buko eben sehr schön zum Thema gemacht hat. Teilweise werden den Forschenden auch Informationen im Vertrauen mitgeteilt, zum Beispiel wenn das Aufnahmegerät ausgeschaltet ist. Wie sollen Forschende mit solchen Informationen umgehen? In dem bereits erwähnten Sammelband zum Beispiel reflektiert Elisabeth Beloe, eine kamerunische Soziologin, die in Berlin studiert und kamerunische Migrantinnen interviewt und das auswertet. Sie hat Zugang zu Geheimnissen, die sensible Informationen darstellen und tatsächlich auch als Geheimnisse so markiert werden von den Personen. Wie soll sie jetzt damit umgehen? Diese Informationen können den Personen und der Gruppe Schaden zufügen, wenn sie öffentlich werden. Das sind auch marginalisierte Gruppen, es geht auch um finanzielle Fragen und so weiter. Dies veranschaulicht mehrere Dinge. Zum einen, dass wir Forschungsethik prozesshaft denken müssen und quasi kontinuierlich reflektieren müssen. Das zweite ist, wir dürfen Schaden nicht nur auf der individuellen Ebene denken, sondern auch auf kollektiver Ebene. Das heißt, wie könnte den Befragten als Gruppe geschadet werden? Und Sie haben ein schönes Beispiel von der Skandalisierung einer bestimmten Gruppe, die Sie auch befragt haben, gemacht. Das finde ich ist auch ein ganz tolles Beispiel für einen kollektiven Schaden, wo eine bestehende Marginalisierung einer Gruppe in der Gesellschaft noch weiter verstärkt wird. Der dritte Punkt ist, stellen Sie sich jetzt vor, diese Daten würden digital archiviert und für Sekundäranalysen zur Verfügung gestellt. Es müssten große Teile der Feldnotizen geschwärzt werden und die Frage wäre, was bleibt dann davon noch übrig, dass sinnvoll von anderen weiterverwertet werden kann. Da sehen wir also wirklich auch eine ganz klare Grenze dessen, was archivierbar ist, gerade in der Forschung mit marginalisierten Gruppen. Der dritte Punkt, den ich hier im Vorfeld zusammengetragen habe, mache ich jetzt ganz kurz, bezieht sich auf die gesellschaftlichen Veränderungen, die durch neue Technologien und das Internet hervorgerufen werden. Tilly und Woodsorp haben in einem Artikel von 2011, finde ich, sehr anschaulich beschrieben, wie einfache Suchfunktionen im Internet das Bemühen um Anonymisierung ad absurdum führen können. Gesichtserkennungstechnologien laufen der Anonymisierung visueller Daten zuwider und insgesamt verschieben sich die Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit dadurch, wie wir und auch wie die jüngeren Generationen das Internet nutzen. Meine Kollegin Jasmin Siri zum Beispiel, eine politische Soziologin in München, fragt, wie sie eigentlich mit Daten aus sozialen Netzwerken und wie Facebook und Twitter umgehen soll. Das sind Daten, die teilweise von den Autoren und Autorinnen mit ihrem echten, manchmal mit einem ausgedachten Namen eingestellt werden. Können wir die umstandslos, ohne Einwilligung, ohne Anonymisierung benutzen? Das sind öffentliche Räume, semi-öffentliche Räume. Das sind neue Fragen, die eben mit diesen neuen Technologien zusammenhängen. Und man kommt von einer Frage zur nächsten und das zeigt einfach ganz deutlich, wie sehr wir da wirklich auch mitdenken müssen und uns dieser digitalen Wirklichkeit öffnen müssen. Wenn ich einen Ausblick nehme, dann würde ich in jedem Fall immer sagen, mir geht es darum, dass wir Reflexivität praktizieren. Ich finde Orientierungen wie Kodexe und auch Standardisierungen bestimmter Guidelines, zum Beispiel die Fragen, die in Horizon 2020 eine Rolle spielen, solche Fragen zu haben, ist total hilfreich, natürlich. Aber es geht im Prinzip um eine Reflexivität, wo wir immer wieder auch neue eigene Fragen stellen, die andere noch nicht vorhersehen konnten. Das heißt, es geht wirklich um eine Kultivierung der Reflexivität. Wir müssen auch unbedingt Forschungsethik stärker in die Methodenausbildung integrieren. Ich versuche da in München auch verschiedene Modelle, mache das schon ein bisschen länger und habe auch einen Beitrag in dem Sammelband zu einem Versuch beschrieben, wo ich mit Studierenden übrigens auch zum NSU-Prozess und wie der von Münchnern und Münchnerinnen wahrgenommen wurde, Interviews gemacht habe und die Studierenden gefragt habe, was sie jetzt eigentlich gelernt haben über Forschungsethik dabei. Wir brauchen auch unbedingt Perspektivverschränkungen. Das können wir, finde ich, auch in der akademischen, stärker der akademischen Forschung von der partizipativen Forschung lernen. Wenn wir abschätzen wollen, welche Risiken sich stellen für unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen und wir sollen laut Ethikkodex insbesondere über solche Risiken sprechen, die über das hinausgehen, was im Alltag üblich ist. Woher soll ich denn wissen, was im Alltag meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen üblich ist, wenn die in ganz anderen sozialen Welten sich aufhalten? Das heißt, um diese Risikoabschätzung wirklich machen zu können, brauche ich andere Perspektiven, lebensweltliche Expertise, die mich da auch informieren können. Vielerorts werden sozialwissenschaftliche Ethikkommissionen gegründet. Das liegt auch an Auflagen wie Auflagen der EU, Geldgeber oder International Journals, die für Publikationszwecke bestimmte Ethikquoten einfordern. Auch in München sind wir gerade dabei, eine Ethikkommission, eine sozialwissenschaftliche Ethikkommission, die medizinischen gibt es ja schon länger, zu gründen. Ich unterstütze das auch, aber ich denke, wir müssen in diesem Prozess der Institutionalisierung aufpassen vor den Gefahren, die so eine Bürokratisierung mit sich bringt und eine Standardisierung. Man muss wirklich nur in die, vor allem die US-amerikanische, also nordamerikanische Methodenliteratur reingucken. Die haben ja ein ganz anderes System. Da müssen alle sozialwissenschaftlichen Forschungsarbeiten, die irgendwie Daten von und mit Menschen beinhalten, durch so einen Institutional Review Prozess gehen. Und da klagen qualitative Forscher und Forscherinnen über, wie hinderlich und abträglich dieses Prozedere ist, weil das Prozedere einen unglaublichen Papieraufwand mit sich bringt und einzig und allein der Sicherheit der Institutionen dient, sich zu schützen vor dem, was vorhin auch schon angesprochen wurde, dass irgendjemand sie verklagt und sie dann in irgendwelche Court Cases verwickelt werden und das alles viel Geld kostet und haben nichts mehr damit zu tun, mit was jetzt wirklich ethisch vertretbar ist, auch für die Personen im Feld, was sinnvoll ist und was nicht, sondern es sind riesige Auflagen, die meilenweit und dann auch das standardisieren und limitieren, was möglich ist und was nicht. Das heißt, da müssen wir wirklich von unseren nordamerikanischen Kollegen und Kolleginnen lernen, dass wir diese Fehler hier nicht machen. Das britische System ist besser. Auch der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten hat ja in einem Working Paper von 2009 empfohlen, dass wir uns lieber an den Briten orientieren sollen, wenn wir neue Strukturen entwickeln. Das halte ich für einen guten Vorschlag. Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir die Vielfalt der ethischen Position, nicht nur der theoretischen und methodologischen, sondern eben auch ethischen Position in diesem Diskurs immer mitdenken und möglich machen und nicht zu normativ werden und sagen, so muss es sein, immer, das ist der Blueprint für alle. Damit begeben wir uns auf den völlig falschen Weg. Und um das jetzt nochmal schön zu untermalen und damit auch mindestens eine englischsprachige Sache in meinem Vortrag ist für Anne Phoenix, habe ich ein Zitat von Gail Canella und Ivona Lincoln rausgeholt, die ich ja gestern auch schon kurz zitiert habe. Ich finde, die haben sehr wunderschöne Texte geschrieben zur Frage von Forschungsethik und was das eigentlich mit Macht zu tun hat und wie wir uns da positionieren in Zeiten, die eben sehr neoliberal geprägt sind. Und die haben einen ganz schlichten, schönen Satz gesagt, die sagen, the social and intellectual and even political positions from which the notions of research ethics can be defined have certainly emanated from diverse knowledges and ways of experiencing the world, as well as from a range of historical locations. Das heißt, das ist wirklich eine Aufforderung zu sagen, es gibt verschiedene Positionen, weil es unterschiedliche Positionierungen, unterschiedliche historische Erfahrungen, unterschiedliche Wissensbestände gibt. Und zum Beispiel unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen schätzen bestimmte ethische Fragen vielleicht anders ein als wir. Und Sie hatten das vorhin auch schon gesagt, wenn wir uns ins Feld begeben, da gibt es auch immer schon Ethiken. Wenn wir mit Fachkräften der sozialen Arbeit zusammenarbeiten, die haben auch immer noch einen Berufsethos. Das heißt, wir müssen da wirklich vielfältig denken. Ich möchte Sie, Phil hat es schon erzählt, einladen, diese Debatte auch mit mir und den Kollegen in München weiterzuführen. Wir machen eine Tagung zur Forschungsethik in der qualitativen und quantitativen Sozialforschung am 11. und 12. September. Der Call for Papers ist draußen. Ich glaube, der wurde auch umgeschickt. Ich freue mich, es ist noch Zeit, einen Abstract einzureichen. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch aus diesem Kreis viele Abstracts kommen. Und dann möchte ich Ihnen danken für die Aufmerksamkeit.